Die aktuelle Ausstellung Hergekommen, Hiergeblieben über Haller Migrationsgeschichten ist seit 6. Oktober im Hellisch-Fränkischen Museum zu besichtigen. Das Projekt Zugewandert ist von Haller Jugendlichen und Erwachsenen durchgeführt worden. Hier erforschten und dokumentierten Haller Bürger das Leben von sogenannten Gastarbeitern in der Stadt, die ab 1955 einwanderten. Der Forschungsstand zum Projekt kann unter www.zugewandert-awo.de verfolgt werden. Unterstützt wurde Zugewandert vom Stadtarchiv, einigen Schulen und dem Moscheeverein. Das Landesprojekt Kunst und Integration und private Spender förderten das Projekt finanziell. Hergekommen, Hiergeblieben ist eine Zusammenarbeit mit dem Hellisch-Fränkischen Museum und 13 Studenten, die im 5. und 6. Semester Museologie und materielle Kultur an der Universität Würzburg studieren. Durch Interviews und Recherchen entstanden die Haller Migrationsgeschichten. Ralf Snorawa sprach mit dem Vorsitzenden der AWO in Schwäbisch Hall, Dr. Walter Müller, über die Idee und die Ausführungen von Hergekommen, Hiergeblieben.
Hergekommen, Hiergeblieben heißt die neueste Ausstellung im Hellisch-Fränkischen Museum hier in Schwäbisch Hall. Das Ganze initiiert von der AWO und bei der AWO mit dabei ist der Herr Müller. Und was war denn die ursprüngliche Idee zu dieser Ausstellung, Herr Müller?
Ja, die AWO ist ja eine traditionelle Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten. Das fing nach dem Zweiten Weltkrieg an, als die Flüchtlinge aus dem Deutschen Osten kamen. Die hat sich die AWO drum gekümmert. Später ging das dann weiter bei den Gastarbeitern und auch heute haben wir noch traditionell Beratungsstellen, eine Migrationserstberatung. Wir haben einen Arbeitskreis Asyl, der sich einfach um Zuwanderer kümmert. Und im Rahmen dieser Arbeit ist uns aufgefallen, dass eine ganz wichtige Epoche in Schwäbisch Hall war, das Eintreffen der Gastarbeiter und die Arbeiter-Gastarbeiter in den Jahren 54, 55 bis zum Jahr 73, letztes Jahrhundert. Und die Menschen, die haben wir vielfach gekannt, die sind jetzt alle zwischen 75 und 80. Die wollten wir einfach nochmal als Zeugzeugen interviewen. Darum haben wir auch auf den Film als Medium zurückgegriffen und wollten deren Geschichte darstellen.
Und interviewen sollte das nicht irgendjemand von der AWO, sondern da haben Sie sich sozusagen die Enkelgeneration rausgesucht.
Ja, wir haben uns die Enkelgeneration rausgesucht und wollten einfach, dass die dritte Generation, die jetzt schon weitgehend integriert ist, ihre Großmütter, ihre Großväter interviewt. Das gelang nicht hundertprozentig. Wir haben das nicht immer identische Paare zusammenstellen können. Und dann haben wir halt Kinder von Zuwanderern insgesamt genommen, die dann Interviews durchgeführt haben mit der ersten Generation.
Haben sich denn für Sie jetzt von den Anfangsvorstellungen und dem, was jetzt dabei herausgekommen ist, ganz neue Erkenntnisse ergeben?
Also ziemlich viele. Es war so, dass wir natürlich in viele Sackgassen gegangen sind, dass wir viele Arbeit umsonst gemacht haben, weil es einfach in Schwäbisch Hall zu dem Thema noch nichts gab. Und was neue Erkenntnisse waren, war zum Beispiel die Tatsache, dass die Arbeitnehmer damals weitgehend in Fabriken und Einrichtungen gearbeitet haben, die es heute in Schwäbisch Hall gar nicht mehr gibt. Diese Arbeitsplätze sind jetzt in die dritte Welt verlagert worden. Das zweite ist, dass wir wissen, dass ungefähr so 80% wieder in ihre Heimat zurückgekehrt sind, dass 20% da geblieben sind. Und manche Spuren haben sich aber auch im Sand verlaufen. Wir haben viele Menschen gesucht und haben die einfach nicht mehr gefunden. Wir wissen nicht, sind sie jetzt zurückgekehrt, sind sie schon gestorben und so. Und insofern war das so ein bisschen ein schwieriges Terrain.
Mich selbst überrascht hat ja der Umstand, dass es in Schwäbisch Hall Anfang der 70er Jahre Südkoreanerinnen gegeben haben soll. Sie auch?
Uns hat es auch überrascht und wir haben dann im DIAG nachgefragt und das DIAG hat Gott sei Dank ein gut funktionierendes Archiv. Die haben nachgeguckt und haben gesagt, in der Tat, es waren 8 koreanische Krankenpflegehelferinnen da. Und dann habe ich mich selber auch erinnert, ich bin an sich vom Beruf her früher Arzt gewesen und habe in der Zeit auch im DIAG gearbeitet. Und erinnere mich noch an eine koreanische Krankenschwester und weiß auch damals, dass vor allem die männlichen zu Pflegenden immer sehr angetan waren von diesen Koreanerinnen, die sehr freundlich und lieb zu ihnen waren. Die Spur hat sich aber nach 2-3 Jahren verloren. Ein Teil ist zurückgekehrt, der andere Teil ist in die Großstädte in Deutschland abgewandert.
Dann hat sich auch etwas Bemerkenswertes für Sie, denke ich, ergeben, wie hoch die Zahl derer war, die wieder gegangen sind, oder?
Ja, das hat uns gewundert und das wäre so den zweiten Teil, den wir gern machen würden. Wir würden gerne hinfahren und würden die gerne interviewen, warum sind sie geblieben. Wir haben zum Beispiel immer wieder die Frage gestellt, als sie hier nach Schwäbisch Hall kamen, wurden sie da diskriminiert oder hat man sie schlecht behandelt? Und all die Gastarbeiter, die wir interviewt haben, die haben gesagt, nein. Aber ich erinnere mich selber, damals, es war ja in meiner Jugend, hat man gesagt, die Spaghettifresser und hat sich da schon despektierlich drüber ausgelassen. Und ich habe so die Vermutung, dass vielleicht diejenigen, denen es gut gegangen ist, dass die hier geblieben sind und die anderen, die es nicht so gut gegangen ist, die sind halt wieder gegangen, dass das wohl damit begründet ist. Es gibt aber auch positive Botschaften. Also ich erinnere mich an ein Interview, da kam eine hochschwangere Italienerin damals nach Hall und die Nachbarin hat sie dann nach ein paar Tagen aufgesucht und hat gesagt, ich hatte auch Kinder, brauchen Sie einen Kinderwagen, brauchen Sie das und das. Also es gab viel Nachbarschaftshilfe und am Arbeitsplatz muss es auch relativ gut gelaufen sein.
Kamen denn in den Interviews dann auch persönliche Geschichten zum Ausdruck?
Es gab, das sind alles Einzelschicksale. Man kann das so gar nicht vergleichen. Klar ist, der Ausgangspunkt war die materielle Not. Also viele hatten dort keinen Arbeitsplatz, hatten natürlich auch keinen Ausbildungsplatz. Gerade bei den Italienern, die gingen damals, wenn sie aus einfachen Verhältnissen stammten, bis 11, 12 zur Schule. Und dann wurden sie halt zum Schreiner geschickt oder in die Bar geschickt und haben da Hilfskraft gemacht, ohne wesentlich was zu verdienen. Und die haben sich dann aufgemacht, also oft unglaublich, im Alter von 19 oder 20 Jahren, wenn ich jetzt heute an meine Kinder denke, könnte ich mir gar nicht vorstellen, sind sie hierher gereist und haben sich zurechtgefunden, konnten kein Wort der Sprache. Und da ist jedes Schicksal hat eine Menge Geschichten. Also wir haben zum Beispiel bei einer, da musste der Sohn auswandern und er hatte noch vier Schwestern und die lebten in Süditalien und die vier Schwestern, die braucht eine Aussteuer, sonst waren sie dort nicht an den Mann zu bringen. Und da hat er also jahrelang gearbeitet hier und hat das Geld dorthin geschickt, damit die vier Schwestern ausgesteuert werden konnten und dann letztendlich auch unter die Haube kamen. Gell.
Wirklich reich sind sie aber hier auch nicht geworden, weil die haben doch auch vorwiegend im Billiglohnsektor gearbeitet, wenn man das so nennen will.
Ja, das stimmt. Also es gibt natürlich Einzelschicksale, die haben sich später selbstständig gemacht, hauptsächlich in der Gastronomie und die haben es zum gewissen Wohlstand gebracht. Aber die Masse hat natürlich ganz einfach gelebt. Die Unterkünfte waren sehr einfach. Es ging ja bis zur Baracke runter und das Geld haben sie meistens nach Hause geschickt, um die Familie zu ernähren. Man weiß, das haben wir auch bei unseren Recherchen rausgekriegt, dass damals das Devisenaufkommen der Türkei und auch von Jugoslawien, der größte Teil waren Überweisungen der Gastarbeiter. Gell? Das heißt also, die haben hier sehr einfach, bescheiden und sehr fleißig gelebt. Wir haben zum Beispiel einen Arbeitgeber interviewt, einen ehemaligen Chef einer Baufirma, der hat gesagt, mein Trupp mit Türken war der beste Trupp, den ich hatte. Die konnten wir überall hinschicken und die haben das alles gut erledigt. Gell?
Dann gibt es zu diesen Schicksalen in Schwäbisch Hall noch einen zweiten Teil in dieser Ausstellung, der erste Teil ist unter Anleitung von Ulrike Marski, ja, soviel ich weiß, entstanden. Stimmt. Der zweite ist von Studentinnen an der Universität Würzburg erarbeitet worden.
Ja, da geht es um Migration heute. Wo kommen die Leute heute her aus Schwäbisch Hall? Das ist ja sehr viel bunter geworden. Bei uns waren es damals hauptsächlich die Italiener, die Griechen und die Türken und dann noch mit Abstrichen Jugoslawen und Spanier, Portugiesen. Und heute, wenn Sie sehen, da sehen Sie China, Japan, sehen Südamerika relativ viel. Und die wollte man genauso darstellen, wollte sagen, aus welchen Motiven kommen die. Das sind höchst unterschiedliche Motive. Das ist manchmal die Liebe. Also mancher studiert im Goethe-Institut und bleibt dann hier hängen, aufgrund einer Beziehung oder manche. Und andere natürlich auch wegen des Arbeitsplatzes, jetzt Spanien, Italien, Griechenland wieder, aufgrund der Situation in diesen Ländern. Aber sie kommen aus den unterschiedlichsten Motiven aus der ganzen Welt, kommen auch viel mehr als Fachleute, die mehrere Sprachen sprechen, die eine Ausbildung haben. Und damals war ja ein großer Teil gering ausgebildet bis Analphabeten, hatte keinerlei Ausbildung. Das ist schon der Unterschied und man sieht es auch daran, was die damals mitgebracht haben und was die heute mitbringen. Das ist heute bunt, hat mit der Freizeit was zu tun. Damals ging es nur um Kleidung und um Essen praktisch.
Gab es denn auch von anderen AWO-Niederlassungen in Baden-Württemberg oder in Württemberg, muss man ja dann korrekter sein in dem Fall, Nachfragen, die Ausstellung auch dort zu zeigen?
Ja, also unser Landes- bzw. Bezirksverband ist an der Sache sehr interessiert und wir sind da laufend im Kontakt und wir haben auch schon andere Gruppen aus anderen Städten, die sagen, wir wollen das so ähnlich machen. Das muss meiner Ansicht nach lokal bezogen sein. Das heißt, man kann den Rahmen schon stellen, kann sagen, so und so haben wir das gemacht, aber es geht ja um die Zeitzeugen dann dort vor Ort. Und also ich denke, dass das so sein wird, dass Teile unserer Ausstellung weiter wandern, also die Exponate, und dass die anderen Sachen vor Ort in, vielleicht in ähnlicher oder anderer Weise dann aufgenommen werden. Aber das Interesse ist groß.